Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Heute ist das Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg zu Gast in der Schule am Schlosspark in Ludwigsburg. Und ich spreche mit dem Gastgeber sozusagen, mit Herrn Böckle, dem Schulleiter. Und Frau Gruber, die Konrektorin, ist auch dabei. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung zunächst.
Sehr gerne. Freut uns natürlich auch sehr, dass Sie da sind. Und wir sind gespannt.
Ja, natürlich habe ich mich vorbereitet für die Sendung, habe auf Ihre Homepage geguckt und habe auch noch einen interessanten Fachvortrag von einer Frau Dr. Martina Hornzel gefunden. Und ich will vielleicht daraus ein Zitat voranstellen. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aus dem Jahr 2010. Und da hieß es, Klinikschulen sind zum Entwicklungsmotor in der deutschen Schullandschaft geworden. Sie zeigen uns in Zeiten, in denen intensiv über Inklusion diskutiert wird, wie Inklusion und individualisiertes Lernen längst gelingt und wie Netzwerke ausgebaut und im Zweifel auch umgebaut werden. Empfinden Sie persönlich aus heutiger Sicht dieses Lob als zutreffend oder eher als Lobhudelei, als übertrieben?
Also natürlich 100% zutreffend. Nein, Spaß ist natürlich schon hochgegriffen. Ich würde jetzt auch sagen, Entwicklungsmotor. Es gibt viele Schulen in verschiedenen Schularten, die natürlich fantastische Arbeit machen, auch mit Blick auf Inklusion und auch mit Blick auf individualisiertes Lernen. Aber natürlich sind das Arbeitsfelder, in denen wir, glaube ich, schon gut aufgestellt sind und natürlich zu unserem Alltag dazugehören. Insofern würde ich sagen, vielleicht so ausgedrückt, wir sind da gut dabei und immer daran interessiert, dass wir vorne mit dabei sind. Mhm. Aber ich sehe ganz viele andere Schulen, die da auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen.
Ja.
Ganz konkret als Beispiel, letztendlich in meiner Schulgruppe sind Schüler, Schülerinnen von Klasse 1 bis Klasse 8 im Moment alle zusammen in einem Klassenzimmer, unterschiedliche Schularten, unterschiedliche Niveaustufen, ganz unterschiedliche Erkrankungsbilder. Und diese Vernetzung untereinander, das hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Die profitieren sehr voneinander. Ich sage aber auch dazu, letztendlich geht es auch, wenn wir eine Praktikantin dabei haben oder sonst was im Einzelsetting, ist das teilweise schwer zu schaffen, wie letztendlich in jeder Regelschule auch. Aber dieses Miteinanderlernen, das ist individualisiert und trotzdem voneinander profitieren. Der kleine Wilde kann den großen Ängstlichen an die Hand nehmen und kann ihm helfen, Kontakt aufzunehmen lernen oder nachzufragen. Da letztendlich, das ist eine Arbeit, die wir schon ganz, ganz lange machen.
Ja.
An der Stelle vielleicht auch noch als Ergänzung. Es sind dann eben auch wirklich Schüler bei uns von SBBZen, also die an SBBZen in der Regel eigentlich geschult werden.
Also ich ergänze, also sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.
Ja, genau. Früher also für Sonderschulen.
Ja, genau. Also das ist so, ich meine, ich selber bin ja Sonderschullehrer gewesen und von daher kenne ich die Begriffe ansonsten. Plus zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und dann eben bis hin zu Gymnasien in der Kursstufe, also sprich Leistungskurse. Und das ist genau diese Heterogenität, um die es da schon geht. Und die wir natürlich, die zu unserem alltäglichen Arbeiten dazugehören. Spannend finde ich natürlich an dem Zitat auch noch der Aspekt der Netzwerke. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch gute Arbeit leisten müssen und auch machen. Einfach schon, das liegt ja in der Natur der Sache. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem klinischen Personal zusammen, mit dem therapeutischen Personal,
mit
den Herkunftsschulen, mit den Eltern und so weiter.
Also, ja.
Und da geht es wirklich sehr, sehr stark um Netzwerke.
Ja.
Also da gehört das Jugendamt mit dazu, Kinderärzte, das SPZ hier drüben in der Klinik. Also ganz, ganz viele Partner, sage ich mal, in einem großen Netzwerk.
Dann würde ich direkt mal zur Schulbezeichnung kommen. Also früher hieß ja Ihre Schule Schule für Kranke. So kenne ich es noch von ganz früher. Jetzt hat es eine etwas sperrige Schulbezeichnung oder einen sperrigen Namen. Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, wie wir gerade schon gesagt haben. Und Ihre Schule heißt dann Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. Abgekürzt SBBZ SILK. Oder wird man das S-I-L-K sprechen?
Ja, SILK,
ne? Wie Seide auf Englisch.
Genau.
Ja, ist natürlich etwas sperrig. Ich habe es noch, also aus leidiger Erfahrung aus meiner Berufszeit am Schulamt, wenn man das dann ausschreiben würde. Schule für Kranke ist der Begriff heutzutage jetzt eher nicht mehr erwünscht oder sogar tabu.
Also ich würde schon sagen, dass der natürlich was Stigmatisierendes beinhaltet. Und ich denke, da ist man gut beraten, wenn man das einfach versucht, auch über einen anderen Titel, sage ich mal, dann irgendwie dem auch gerecht zu werden. Und natürlich spielt auch in der neuen Namensgebung noch dieser Aspekt der Beratung eine ganz entscheidende Rolle. Das kommt da auch einfach noch neu dazu. Und es sind zwei Sachen, warum ich schon finde, dass es sinnvoll ist, da einen neuen Namen zu finden. Leider ist ein Zweizeiler dann. Es wird noch nicht mehr auf eine Zeile geschrieben. Aber mit der Kurzform, denke ich, können wir ganz gut leben.
Ja. Ist halt für, eher für Insider. Ja. Jemand, ja, genau. SBBZ Sieg, also wer kein Insider ist, versteht eher bloß Bahnhof.
Genau, deswegen ist sie mir auch daran bemüht, es wirklich auszuschreiben, weil SBBZ als auch Silk versteht niemand zu Recht. Auch. Und wir haben ja vor viele Jahren auch noch einen Schulnamen beantragt, sodass wir Schule im Schlosspark heißen. Und wenn ich jetzt ans Telefon gehe, kann ich mich mit meinem Namen Schule im Schlosspark melden. Früher musste ich sagen Schule für Kranke. Und meine Schüler und Schülerinnen haben sich so oft gewehrt nach dem Motto, wir sind ja nicht krank. Wir sind vielleicht anders und wir brauchen Unterstützung, aber dieses Stigma krank war eine große Belastung für die Schüler.
Ja, ich verstehe es, ja. Ja, das ist ja wie früher Sonderschule für Verhaltensgestörte oder Auffällige. Und ja, also natürlich, es gibt sehr stigmatisierende und diskriminierende Bezeichnungen, wo es gut ist, dass die abgelöst werden durch andere Bezeichnungen.
Man muss dann auch einfach sagen, also tatsächlich jetzt im Alltag für uns als Lehrer, würde ich mal sagen, spielt es jetzt sogar nicht einmal die ganz große Rolle, weil ich glaube immer, der Kontakt zu den Kids und zu den Jugendlichen ist natürlich das Entscheidende. Egal, welcher Titel da auf der Schule draufsteht, wichtig ist natürlich die Beziehungsebene. Aber so wie wir gesagt haben, das Stigmatisierende, das ist gut, dass es das so nicht mehr gibt und mit den anderen Dingen muss man halt leben und sich arrangieren und solche Interviews wie jetzt nutzen, um natürlich einfach vielleicht auch die SBBZ Silk bekannt zu machen.
Ja, genau, dafür sind wir auch da.
Dann,
ja.
AK sind wir im Schlosspark.
Und natürlich haben Sie auch eine Schul-Homepage, die ja auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung nach außen hat. Pflegen Sie die eigentlich selber? Also als redaktionell Verantwortlicher stehen Sie, Herr Böckle, ja im Impressum. Haben Sie jetzt wirklich zusätzlich zu Ihren vielfältigen Aufgaben als Schulleiter auch ganz alleine noch die Pflege der Schul-Homepage
an der Backe? Nein. Das ist tatsächlich so, dass wir da einen Kollegen haben, der sich da natürlich auch gut auskennt, der Helmes, der da, sage ich mal, auch viele Dinge dann nachher wirklich auch auf die Homepage bringt. Natürlich ist es so, dass ich am Ende dafür verantwortlich bin, was steht denn da drauf. Ja. Das ist praktisch auch das, worum es da geht.
Ja.
Aber technisch, sage ich mal, das muss ich nicht machen.
Nee, ist mir klar. Ja. Natürlich im Impressum müssen Sie ja als Verantwortlicher drinstehen. Ja. Das heißt nicht zwingend, dass Sie allein das auch wirklich machen müssen, aber hätte ja sein können. Gell, dass
nein,
Sie
dann, nein.
Okay, und da, muss man da sind Sie entlastet.
Da hat man natürlich immer irgendwie Interesse auch und möchte es genauso haben, wie man es sich vorstellt.
Ja,
aber da, das ist schon richtig so, dass es da einfach auch noch Unterstützung gibt aus dem Kollegium, die natürlich auch die Inhalte ja mitdefinieren und natürlich auch irgendwie sagen, das oder das mache ich gerade, über das oder das kann man was sagen oder was berichten und dann eben die technische Umsetzung noch durch den Kollegen und dann ist es, würde ich sagen, schon eine Teamleistung.
Ja,
genau.
Gut. Noch eine andere Frage zu Ihren Aufgaben, neben Ihren Aufgaben als Schulleiter. Der Unterricht selber, unterrichten Sie noch als Lehrer?
Ja, gar nicht so wenig. Es sind aktuell, jetzt muss ich gerade selber rechnen, 16 Stunden noch Unterricht.
16 Wochenstunden haben Sie
noch selber. Wobei man dann auch schon noch genau hingucken muss, da gibt es dann auch noch solche Tätigkeiten wie sonderpädagogischer Dienst. Das heißt, da stehe ich nicht im Klassenzimmer, so wie man sich es klassischerweise vorstellt, sondern bin eben für, also im Beratungskontext noch aktiv. Das kann mal sein, dass ich Außentermine habe.
Ja.
Das kann mal sein, dass ich da zu einer Besprechung irgendwo bin. Das kann
also
sein, dass ich da Telefonate führe. Das kommt dann noch dazu, aber 16 Stunden bin ich nicht Schulleiter, sondern in anderer Funktion unterwegs und viele davon auch im Unterricht. Was ich aber ganz arg schätze. Also da wird es dann authentisch, da hat man dann Kontakt zu den Kids und zu den Jugendlichen und das ist genau das, was den Job auch reizvoll macht.
Dann zur nächsten Frage. Wie kamen Sie eigentlich zu der Stelle als Schulleiter der Schule am Schlosspark, beziehungsweise zur Bewerbung auf diese Stelle?
Ja, wie das eben so läuft, man sieht natürlich, dass da eine Stellenausschreibung da ist an der mhm. Schule. Man kann ja schon auf der Homepage, man weiß natürlich auch schon aus dem sonderpädagogischen Kontext, was eine SILK-Schule macht, was ein SBBZ SILK ausmacht. Hört dann natürlich vielleicht auch noch vom Vorgänger, dass da eine tolle Konrektorin ist an der Stelle und ein gutes Kollegium, dann ist das natürlich attraktiv, weil natürlich auch einfach, sage ich mal, das Arbeitsumfeld schon auch mit diesem klinischen Aspekt, der da natürlich mit reinkommt, das mag ich sehr. Das finde ich sehr interessant und auch, weil es herausfordernd ist, aber es ist natürlich auch sehr attraktiv.
Ja. Also da höre ich raus, dass Sie, Frau Gruber, schon länger an der Schule sind als Herr Böckle.
Genau. Wir haben heute Morgen überlegt, wie lange ich schon da bin. Es müssten so 14 Jahre oder sein, plus minus. Mhm. Genau, ich kenne Herr Huber noch.
Ja.
Wo Sie auch erwähnen als Vorfahren.
Ja, den kenne ich ja auch noch von meiner Zeit am Schulamt, wo ich zuletzt war.
Genau.
Ich glaube, der hat mal.
Wir hatten die Schule ja drüben im Klinikum, da gab es das Gebäude hier noch gar nicht.
Ja.
Genau, und dann hat sie es vergrößert.
Sie haben hier ja einen Schulbetrieb, der in das Umfeld eines Krankenhausbetriebes eingebettet ist. In der Stuttgarter Zeitung stand vor längerer Zeit, vor fast 11 Jahren, mal ein Zitat eines Leiters einer Klinikschule: Wir sind also gewissermaßen Co-Therapeuten. Würden Sie das heute auch noch so oder so ähnlich quasi unterschreiben oder wie sehen Sie Ihre Rolle hier?
Ich würde es tatsächlich anders formulieren. Ich würde mich da auch nicht als ein Therapeut oder als ein Co-Therapeut sehen, sondern tatsächlich einfach als Sonderpädagoge. Ich denke, Sonderpädagogen gucken sehr ganzheitlich auf die Schüler. Das machen auch viele andere Lehrer, gar keine Frage. Aber ich denke, das ist für uns so dieser ganz wichtige Blick. Und natürlich ist das vielleicht jetzt ein anderer, als den man vielleicht so sich vorstellt bei Lehrkräften. Aber ins Therapeutische würde ich sagen, nee. Also wir sind keine Therapeuten, definitiv nicht. Wir arbeiten sehr eng mit den Therapeuten zusammen. Und ich denke, jeder hat sein Know-how und natürlich auch trägt seinen Anteil dazu bei, zu dem ganzheitlichen Blick und idealerweise natürlich auch zu einem positiven Therapieverlauf. Aber Therapeuten sind die Therapeuten.
Ja,
und ergänzend auch letztendlich, viele Kliniklehrkräfte haben auch kleine therapeutische Weiterbildungen oder das sonderpädagogische Studium hat ja auch Elemente davon. Dieses Wissen hilft uns, in der Pädagogik zu bleiben. Letztendlich, wenn ich eine Schülerreaktion verstehen kann, aus einer anderen Ecke raus, dann kann ich pädagogisch in der Schule anders mit umgehen. Und bleibe dann professioneller in meiner Rolle als Lehrkraft drin.
Ja.
Und diese Vernetzung, wie gesagt, mit diesen verschiedenen Professionen, das ist was ganz Wertvolles und jeder hat letztendlich seine Sichtweise und die ist ja auch wichtig, dass wir die austauschen zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. Da finden hier auch viele Besprechungen, gemeinsame Therapiebesprechungen statt, wo man letztendlich diese verschiedenen Sichtweisen miteinander anhört und abwägt und gegenseitig auch letztendlich mit einbezieht. Das heißt, die Therapeutinnen brauchen die pädagogische Sichtweise und Beobachtungen, um in ihrer Therapie nächste Schritte zu tun. Und für uns ist natürlich die therapeutische Sichtweise auch ganz wichtig, um adäquat mit den Schülern und Schülerinnen umzugehen.
Also in diesem Zusammenhang ist in dem bereits erwähnten Vortrag von Martina Hornzel auch folgende Frage aufgeworfen worden: Werden auf schulischen Nebenwegen mögliche innere Themen bearbeitet, die in therapeutischen Settings ihre Vertiefung finden können? Welchen Beitrag können Beobachtungen in der Schulsituation für eine differenzierte Diagnostik leisten?
Also dem würde ich zustimmen. Unbedingt, gerade mit dem ganzheitlichen Blick. Also da geht es jetzt nicht nur um Lernleistung konkret, sondern da geht es natürlich auch um, wie reagiert das Kind auf Ansprache, wie geht es im sozialen Kontext mit den Mitschülern um und so weiter. Wenn man das natürlich in einem guten Team miteinander bespricht, dann kann da natürlich, denke ich, ein guter Therapeut oder Therapeutin einiges damit anfangen, auch mit so einer Information. Ja. Und insofern würde ich sagen, ja, das, was wir im schulischen Kontext sehen, ist auf jeden Fall, gut für eine umfassende Diagnostik beziehungsweise auch für eine Therapie. um daran einfach konkreter weiterarbeiten zu können.
Ja.
Aber ich würde immer sagen, ganz wichtig ist natürlich, dass das ein Stück des Zugangs ist. Ja.
Ja.
Und so, aber dem würde ich schon zustimmen.
Mhm.
Ja. Ja, absolut. Und ich sehe da auch nochmal, ich sehe da auch zwei Ebenen. Zum einen diese Themen letztendlich Vermeidung, Ängste, die sich im Schulalltag zeigen oder auftun, wo dann im Therapeutischen genauer nachgeschaut werden kann oder bearbeitet werden kann. Gerade heute eine Schülerin da gewesen, letztendlich, wo sich Ängste aufgetan haben in Prüfungssituationen, wo sicherlich nochmal ganz andere Ängste auch mit andocken. Die Beobachtung tauscht man aus und können dann im Einzelsetting, im Gruppensetting in therapeutischer Weise weiter bearbeitet werden. Und die andere Ebene, wo mir ganz wichtig im Spiel kommen, ist die Schulleistungsdiagnostik, die Beobachtungen. Wenn wir sehen, in Mathe verweigert sich jemand, vermeidet, da letztendlich genauer nachzugucken, ist Motivation, ist Überforderung, ist Teilleistungsstörung. Und der gehen wir auf schulischer Seite auch nach und spüren nach. Und das ist dann auch ein Baustein wieder für Therapie.
Ja.
Wenn wir in der Schulleistungsdiagnostik feststellen, das ist jetzt nicht Motivation, sondern Teilleistungsstörung.
Ja. Vielleicht müssen wir jetzt nicht, dass wir nicht zu sehr ins Fachsimpeln reinkommen, ja, und Sonderschullehrer, ja, und Lehrerinnen unter sich. Also vielleicht so ein Begriff der Teilleistungsstörung. Ja,
genau,
also
das ist gut, dass Sie es sagen.
Wollen Sie es selber versuchen?
Letztendlich geht es dann um Leserechtschreib, Schwäche im ersten Sinne oder in Schwierigkeiten, in Rechenschwäche, Dyskalkulie auch genannt,
ja,
in diesen Bereichen. Und wenn jemand letztendlich eine Rechenschwäche hat, wo wir Hinweise drauf geben über unsere Beobachtung, hat es natürlich auch, kann es ein großer Baustein sein für eine andere Erkrankung.
Mhm.
Und diesen Baustein letztendlich, da gucken wir genau drauf. Und wie gesagt, das sind ja immer verschiedene Bausteine für eine Erkrankung. Und
ja,
das ist so eine, ich sag mal, das ist, glaube ich, schon auch eine große Verantwortung, die wir haben.
Gibt es denn auch einen entsprechenden Austausch, wo Sie dann entsprechende, also Austausch mit dem medizinischen Personal hier vom Krankenhaus, wo Sie dann Ihre Beobachtungen mitteilen können, dass das dann auch, also Früchte trägt sozusagen?
Ja.
Und
ja.
Ja, das ist ein ganz, ganz selbstverständlicher Anteil in unserem schulischen Alltag. Also für jede der Gruppen, zu denen kommen wir vielleicht später noch, was es da für Gruppen bei uns in der Schule gibt, für jede Gruppe gibt es praktisch ein therapeutisches Setting im Hintergrund,
mhm,
zu dem wir mindestens einmal wöchentlich dazugehen und da dann in den Austausch gehen, ganz konkret mit den Therapeutinnen und Therapeuten und mit anderen Mitarbeitern natürlich auch noch. Das sind oft multiprofessionelle Teams,
ah,
die,
ja,
sich da treffen und wo man dann einfach wirklich jeder so seine Profession da auch eben mit einbringt,
mhm,
und auch seine Sichtweisen, seine Beobachtungen, immer mit dem Ziel, eine möglichst ganzheitliche Sicht auf, den,
also
auf das Kind zu kriegen. Ja.
Findet doch sowas, was man so interdisziplinäres Arbeiten, ja, nennen könnte, ja, hier statt.
Ich würde sagen, ja, unbedingt, und das ist mit Sicherheit, weil es vorher auch um die Frage ging, mhm, warum hier an der Silk-Schule arbeiten, an der Schule am Schlosspark. Ich würde sagen, das ist was sehr reizvoll sein,
ja,
kann.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Mhm. Da haben wir, glaube ich, wirklich auch tolle Partner an unserer,
mhm,
Seite.
Mhm.
Also namentlich dann hier die psychosomatische Abteilung in der Klinik drüben in Ludwigsburg. Und hier natürlich noch aus Weinsberg das ZFP,
mhm,
mit dem tagesklinischen, mhm, Setting. Da will ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, weil,
ja,
dann wird es auch wieder sehr, sehr, mhm, fachlich. Mhm. Aber vielleicht kommen wir nachher noch.
Ja, freilich. Vielleicht spontan noch eine Zusatzfrage, die ich jetzt gar nicht hier in meinem Fragenkatalog drin habe. Aus meiner eigenen Erfahrung vor Jahrzehnten, als ich mal ein Praktikum innerhalb meines Studiums gemacht habe an der Klinikschule, da hieß es, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen, also beziehungsweise Lehrkräfte, irgendwie so ein bisschen als zweite Garnitur fühlen, hieß es damals. Ja, dass sie schon das Gefühl haben, dass sie nicht auf der gleichen Ebene stehen. Und das, ja, wenn man es deutlicher sagen will, dass die Mediziner ein bisschen auf die Pädagogik herabgucken. Das empfinden sie also in keiner Weise.
Überhaupt nicht. Also wirklich in keinster Weise. Ich habe da wirklich die Wahrnehmung, dass wir da eigentlich in allen Teams also sehr wertschätzend aufgenommen,
ja,
werden, auch eben mit diesem Blick auf dieses Multiprofessionelle.
Mhm.
Ich denke, da hat sich auch tatsächlich vielleicht in den letzten Jahren,
ja, wollte ich gerade sagen, ja,
verschoben.
Das ist Jahrzehnte her, ja, und
da
haben sie die Zeiten,
einen anderen Arbeitsansatz hat, ja.
Haben sie die Zeiten glücklicherweise doch geändert.
Genau.
Ja,
ja.
Mhm.
Genau.
Ja, an Ihrer Schule sind neben Ihnen als Rektor und Ihnen als Konrektorin, Frau Gruber, und noch einer Sekretärin, 5 andere weitere Lehrkräfte beschäftigt. Sie selber haben ja vermutlich beide Sonderpädagogik studiert, nehme ich an.
Genau, richtig.
Aber das Kollegium besteht nicht nur aus Sonderschullehrern und Lehrerinnen, oder?
Richtig. Also wir haben, also das ist natürlich auch klar, wenn man jetzt vorher hatten wir schon über die Zusammensetzung der Lerngruppen gesprochen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da natürlich Kinder habe, die jetzt zum Beispiel an der Gemeinschaftsschule unterrichtet werden, Klasse 7, 8 bis hin zu Gymnasium, Klasse 12, dann habe ich da natürlich schon eine Bandbreite drin, die man als Sonderpädagoge jetzt auch fachlich, also auf der schulisch-fachlichen Ebene überhaupt nicht abbilden kann.
Ja.
Also ich glaube, es wäre anmaßend, wenn man jetzt sagen würde, ich kann als Sonderpädagoge auch mal kurz irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Funktion irgendwie da bearbeiten mit dem Schüler auf einem Niveau, dass der kurz danach eine Prüfung absolvieren kann. Da braucht man einfach das fachliche Know-how von den Experten
ja,
aus
ja.
dem Bereich.
Nein.
Das sind natürlich Lehrkräfte vom Gymnasium
mhm.
zum Beispiel oder aus der Realschule, sind auch Kolleginnen und Kollegen da.
Mhm.
Und das ergänzt sich, finde ich, auch ganz wunderbar. Und das ist auch was, was uns, glaube ich, besonders macht, dass wir eben so ein, auch da im Kleinen schon ein multiprofessionelles Team haben
mhm.
mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Ja. Ja, natürlich fällt dann Ihre Schulart sozusagen aus dem sonstigen Kanon ein bisschen raus, also von Sonderschulen, wie es früher hieß, oder sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, wie es jetzt heißt. Also eine Förderschule ist natürlich nicht vergleichbar mit Ihrer Schule. Allein von der ganzen notwendigen Differenzierung und dass eben vom Grundschüler bis hin zum Gymnasiasten alles vorhanden ist.
Kann man schon so sagen. Ich werde aber tatsächlich auch an der Stelle wäre es mir immer wichtig, auch zu betonen, dass auch die anderen Schularten, zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, Förderschwerpunkt Lernen, da gibt es andere Herausforderungen. Und ich glaube, die werden von den Schulen auch in vielen Fällen, glaube ich, auf sehr hohem Niveau bearbeitet. Dort gibt es dann, sage ich mal, vielleicht eher das Thema auch mit Verhaltensthematiken, die man dann natürlich irgendwie bearbeiten muss. Man hat dann schon auch, glaube ich, eine sehr große unterschiedliche Bandbreite da mit drin. Gerade am Verhalten, aber auch in den Lernmöglichkeiten. Also auch, ich würde es nicht immer so vergleichen wollen, sondern ich würde sagen, da hat jede Schule wirklich ihre Kompetenzen, aber auch ihre Herausforderungen.
Das ist richtig, ja.
Ja,
jetzt habe ich mich gerade dabei ertappt, dass ich selber den alten Begriff Förderschule benutzt habe. Ist natürlich jetzt auch ein mit dem sperrigen Begriff Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum.
Förderschwerpunkt
Lernen, ja.
Genau.
Aber ja, aber eben, also man muss nicht drauf rumreiten, aber irgendwie Förderschule geht eigentlich schon leichter von den Lippen. Aber im Sinne der Nichtdiskriminierung oder Stigmatisierung ja, sollte man es doch nicht mehr verwenden. Ja. Ihre Schule steht auf der Homepage, ist eine Durchgangsschule mit über 200 Schülern pro Schuljahr. Und zwar sind die Schüler und Schülerinnen jeweils in der Situation, dass sie ihre Stammschule wegen längerer Erkrankung nicht besuchen können. Also weiter steht auf der Homepage, wir unterrichten schwerpunktmäßig schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die sich in psychosomatischer oder psychiatrischer Behandlung befinden. Jetzt schließt sich meine Frage an, sind Schüler oder Schülerinnen, die zum Beispiel an Krebs oder anderweitig schwer erkrankt sind und deshalb seit langer Zeit im Krankenhaus sein müssen, also in der Minderzahl oder weshalb dieser Schwerpunkt?
Also da ist schon so, dass man grundsätzlich sagen kann, das ist ein Arbeitsschwerpunkt. Ja. Das schließt nichts aus. Also da gibt es tatsächlich dann schon auch immer wieder Fälle, wo man dann, sage ich mal, in anderen Bereichen unterwegs sind. Zum Beispiel gerade jetzt, wenn es jetzt um das Thema Krebs geht, das ist nochmal eine Spezialrichtung. Wenn es um die Onkologie geht und um die Versorgung, das ist einfach hier tatsächlich nicht so, dass man das da hat. Aber,
also das liegt an den Kliniken letztendlich,
genau.
Wo ich hier angefangen habe vor viele Jahre. Da gab es in der Tat noch das eine oder andere Patientin mit Krebserkrankung. Und mittlerweile sind die aber zentral an anderen Kliniken verortet. Das heißt,
ach so.
Genau, die Patienten haben sich geändert, die Zusammensetzung.
Und ich würde es trotzdem eben nie ganz ausschließen wollen. Also wir sind da auch immer, sage ich mal, schon auch in der Pflicht zu gucken, dass wir auch, sage ich mal, andere Kinder und Jugendliche, die von chronischer Krankheit oder auch von akuter Krankheit betroffen sind, mitversorgen und mitdenken. Tatsächlich, es haben sich gerade jetzt mit Blick auf Krebs die Schwerpunkte geändert. Die Behandlungsschwerpunkte
haben sich geändert.
Das wollte ich gerade auch mal ergänzen, genau, dass auch die Liegezeiten einfach tatsächlich so kurz mittlerweile sind, dass es da eigentlich vielleicht auch dank der Digitalisierung mittlerweile oft gelingt, dass die Stammschulen der Kinder und Jugendlichen praktisch die auch über diese kurze Zeit da gut mit versorgen können.
Ah ja.
Bei diesen kurzen Liegezeiten. Das war, glaube ich, vor 10, 15 Jahren tatsächlich einfach noch anders.
Mhm. Ja.
Die nächste Frage wäre, haben eigentlich Corona und jetzt der Ukraine-Krieg eine spürbare Auswirkung gehabt im Hinblick auf eine Zunahme von psychosomatischen oder psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Man kann es natürlich jetzt, weil wir ja auch gesagt haben, wir sind da keine Therapeutinnen und Therapeuten, nur schwer beantworten. Ich bin mir sicher, dass es die Kinder und Jugendlichen betrifft und betroffen macht und natürlich auch ein Thema ist bei uns einfach im unterrichtlichen Alltag.
Ich meinte jetzt auch im Hinblick auf die Zahl der Anmeldungen, also dass der Bedarf an psychosomatischer Behandlung oder psychiatrischer Behandlung größer geworden ist.
Ja, wird größer, aber ob das natürlich jetzt unmittelbar im Zusammenhang steht mit dem Ukraine-Krieg, da maße ich mir kein Urteil zu, das weiß ich einfach nicht. Aber das kann natürlich...
Das wäre wahrscheinlich eine Aufgabe,
gell, auch an die Kliniken.
Ich meine, natürlich einen ursächlichen Zusammenhang herzustellen ist schwierig, aber zumindest ein zeitlicher Zusammenhang ist zu beobachten.
Also mein Bauchgefühl würde mir sagen, dass es tatsächlich vielleicht schon vorher angefangen hat, vor dem Ukraine-Krieg, dass sich da in der Zeit der Corona-Krise tatsächlich auch Dinge schon angebahnt haben oder schon entstanden sind, die mir heute, sag ich mal, dann wirklich sehen und spüren. Und die Kinder und Jugendlichen natürlich mit den Themen, die vielleicht schon während Corona da waren, die vielleicht nochmal verstärkt wurden und dadurch jetzt eigentlich dann, sage ich mal, so weit sind, dass man sie behandeln muss.
Ja.
Also da würde ich tatsächlich eher Corona sehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich glaube, die Auswirkungen mit Ukraine-Krieg, die werden noch kommen als Bausteine auch. Und es gibt auch, oder in der Vergangenheit gab es Schüler, Schülerinnen mit Verwandtschaft in der Ukraine. Dann blockt es als zusätzliches Thema hier.
Ja, natürlich.
Ja,
zur nächsten Frage. Als ehemaliger Sonderschullehrer weiß ich aus eigener Erfahrung, wie sehr einen diese Arbeit auch selber psychisch anstrengen und sogar belasten kann. Wie sehr fühlen Sie und Ihr Kollegium sich durch die gesundheitlichen Schicksale Ihrer Schülerinnen und Schüler belastet?
Also es wäre jetzt nicht richtig zu sagen, dass es nicht belastet. Gleichzeitig ist es natürlich so, ich denke schon, dass der Fokus, wenn man in so einem sozialen Beruf arbeitet, mit Sicherheit immer der sein muss, dass man ja überzeugt ist davon, dass man unterstützen kann. Und ich glaube, solange man den Fokus sich aufrechterhalten kann und irgendwie sagen kann, das bringt was ich hier mache, dann glaube ich, kann man irgendwie besser damit umgehen.
Ja.
Ich glaube, der Fokus ist da ein ganz, ganz wichtiger. Aber das ist natürlich sehr belastend und an vielen Stellen spricht man dann auch miteinander im Kollegium, weil man natürlich sehr betroffen ist. Und dann irgendwie schon Zusammenhänge einen wirklich manchmal sprachlos machen oder Schicksalsschläge oder auch Lebenswege, Biografien, dann spricht man aber auch miteinander.
Was ich leichter finde als jetzt Kollegen in der Regelschule vielleicht, letztendlich im Vergleich, wir sind hier im multiprofessionellen Team verankert und wir wissen genau, unsere Schüler und Schülerinnen, die mit ihren Päckchen kommen, die haben hier die Unterstützung. Und das finde ich sehr entlastet. Die sind im Netz und wir wissen, keiner geht jetzt gesund aus dem Haus hier oder wird entlassen und trotzdem ist die Anbindung auch geklärt und ist Unterstützung geklärt. Und unsere Kinder, Jugendliche kommen ja aus der Regelschule, da ist das Netz ja noch nicht da.
Ja.
Da ist die Not noch, man sieht irgendwelche Not und oft äußert die sich ja auch in Problematik, Verhaltensproblematik in der Schule. Und wenn die den Schritt hierher geschafft haben, dann ist es schon ganz viel erreicht, dann wird die Not gesehen, werden die Familie gesehen, werden die eigenen Schicksale gesehen und man findet Wege draus raus. Sei es bei uns in der Verantwortung, auch mit in der Verantwortung die schulische Wege, Schullaufbahn gegebenenfalls, entweder auch anders nochmal zu beraten und diese Erkrankungsthemen, die haben hier ihren Platz und werden angeschaut und bearbeitet. Und das finde ich jetzt für mich persönlich auch immer beruhigend.
Dann würde ich gerne noch fragen, sind auch schon Kinder oder Jugendliche während ihrer Zeit hier im Krankenhaus beziehungsweise in ihrer Schule verstorben? Sei es jetzt aufgrund von einer körperlichen Erkrankung oder durch Suizid?
Ich würde da gerade geschwind mit einsteigen. Ich war vor kurzem im Telefonat mit dem ehemaligen zuständigen Schulamtspersonalrat, Schulrat im Gespräch, der sich zurückerinnert hat. Wissen Sie noch, Frau Gruber, vor 10 Jahren haben wir noch diesen Hausunterricht, mittlerweile Brückenunterricht, eingetütet für dieses Mädchen, das schwer an Krebs erkrankt war. Und trotzdem haben wir das ermöglicht, weil es so wichtig war, dass Schule letztendlich als Alltag und dadurch als Ressource zur Verfügung steht. Das ist ein Mädchen, die dann wirklich auch wenige Wochen später verstorben ist. Mhm. Ja. Ansonsten kommt es selten vor. Auch Suizidalität, ja, haben wir schon mitbekommen und ist zum Glück jetzt aber hier auch über das tagesklinische Setting, sage ich mal, ganz gering ausgeprägt.
Ah ja. Ja. Ja, ich hatte es selber nämlich mal erlebt, als ich im Praktikum eben war, als Student damals, dass einer an der Klinikschule berichtet hatte, als er am nächsten Tag ans Krankenbett kommen wollte zum Unterricht, hieß es, der Junge sei über Nacht leider verstorben. Also so krass haben Sie jetzt hier noch nichts erlebt.
Wie gesagt, es war letztendlich bei den Schülerinnen war es transparent, dass dieser Schritt kommt. Ja. Das war jetzt kein überraschendes Versterben. Und wir sind da in die Begleitung gegangen, letztendlich in dem Wissen, dass Schülerinnen und anderen Schüler letztendlich nicht mehr lange leben. Und dann konnte man sich ja auch darauf einstellen. Trotzdem ist es natürlich dann kurz die Nachricht. Ja. Klar, macht das mit einem.
Jetzt kommen wir gewissermaßen zum zweiten Fragenblock, nämlich zu Fragen zu Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Unterrichts bei Ihnen an der Schule. In dem vorher erwähnten Zitat von der Stuttgarter Zeitung hieß es damals auch, dass eine psychiatrische Tagesklinik für Kinder und Jugendliche als Außenstelle des Weinsberger Klinikums bald in Ludwigsburg eingerichtet werden soll. Mittlerweile gibt es diese ja längst, nehme ich an.
Genau, die gibt es, die ist eingerichtet und die Zusammenarbeit, alles, was wir vorher beschrieben haben, dieses Multiprofessionelle, dieses auf Augenhöhe, dieses therapeutisches Know-how im Hintergrund haben für uns als Pädagogen, das trifft alles zu für die Außenstelle Ludwigsburg hier vom Klinikum Weinsberg.
Seit wann gibt es die ungefähr?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt
haben wir
eine gute Antwort.
Das war so lange, dass die Zusammenarbeit mittlerweile gut funktioniert.
Also wenn es damals noch hieß, die käme bald, und es war ja ein Zitat, glaube ich, was knapp 11 Jahre alt ist. Also einige Jahre.
6 Jahre. Und es ist ja auch nicht nur mittlerweile die Tagesklinik, da gibt es ja noch eine weitere Station mittlerweile, die stationsäquivalente Behandlung.
Das ist die sogenannte Stäb-Behandlung, kurz wieder, sind wir wieder bei so kurz begriffen. Und Abkürzungen, also steht für stationsäquivalente Behandlung.
Ah ja.
Das heißt, die Therapeuten kommen vor Ort zu dem Klienten, zu dem Patient und arbeiten zu Hause praktisch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen. Mhm. Das ist natürlich schon auch dem geschuldet, dass man immer mehr gemerkt hat, dass es immer wieder Kinder und Jugendliche gibt, denen es gar nicht mehr gelingt, von zu Hause wegzukommen und praktisch hierher zu kommen an die Klinik. Und dann dreht man das praktisch rum und sagt, die Kids brauchen ja trotzdem Unterstützung und Hilfe. Also gehen die Therapeutinnen und Therapeuten dorthin. Und ich habe schon den Eindruck, das ist ein ganz tolles Modell. Ich selber bin da auch der Lehrer, der dann hier praktisch mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet. Mhm. Wenn die dann praktisch bei uns in der Schule auch sind, parallel zu diesem Therapiebaustein, der geht zu Hause bei den Kindern und Jugendlichen los. Mit Therapeutinnen, die vor Ort sind und mit dem Kind arbeiten. Und dann irgendwann mal, eigentlich oft sogar relativ schnell, schaffen es dann die Kinder eben wieder aus den eigenen 4 Wänden raus, kommen dann oft, nicht immer, aber oft zu uns noch an die Schule für einen gewissen Zeitraum und kommen dann praktisch und dann planen wir wieder die Reintegration an die Schule. Und das ist praktisch noch so ein neuerer Baustein, der aber, ich glaube, wirklich sehr, sehr tragfähig ist.
Ah ja, da fällt mir ein, das Schlagwort Hausunterricht. Ich meine, mir ist klar, dass das was anderes ist, als was Sie gerade erzählt haben.
Aber es ist auch nicht davon abhängig, diese Maßnahme, also dass Therapie zu Hause stattfindet, ob Hausunterricht beantragt und bewilligt worden ist. Das ist völlig unabhängig voneinander. Das
hat gar nichts miteinander zu tun. Also die Stellmaßnahme wird praktisch so geplant und eingetütet, dass die Eltern mit ihren Kindern hier in der psychiatrischen Institutsambulanz ankommen, sagen, okay, da ist ein Bedarf da, unser Kind hat ein Thema. Dann wird dort geguckt, welche therapeutische Maßnahme passt am besten zu dem Kind und zu dem Setting. Und da kann es dann sein, dass dann eben am Ende rauskommt, so eine stationsäquivalente Behandlung ist sinnvoll und angezeigt. So ist praktisch der Zugang zu dieser Maßnahme. Genau. Mhm. Und Hausunterricht ist was rein Schulisches. Das hat mit dem klinischen Setting erstmal gar nichts zu tun, sondern das ist ein schulisches Instrument, sage ich mal, das früher oft bei uns genutzt wurde. Mittlerweile hat es einen neuen Namen, das heißt Brückenunterricht.
Ah ja.
Und wird auch aus anderen Ressourcen praktisch gespeist, deswegen auch dieser neue Name.
Mhm. Aber die Bedingungen für Erteilung des Brückenunterrichts sind die gleichen geblieben, dass man länger als 8 Wochen, wie es auf der Homepage noch heißt, wegen Krankheit am Schulbesuch verhindert gewesen sein muss.
Es ist so mittlerweile, dass wenn ein therapeutisches Setting in Aussicht steht, also sprich, wenn klar ist, dass das Kind in ein paar Wochen, also jetzt noch auf der Warteliste ist und aber irgendwann ein therapeutisches Setting losgeht, dann kann man praktisch diesen Brückenunterricht einplanen und dann kann das Kind sozusagen um diese Zeit bis zur Aufnahme, bis zum Therapiebeginn zu überbrücken, da kann das Kind bei uns schon in den Unterricht kommen und das ist praktisch dieser Brückenunterricht. Ja. Genau. Und der funktioniert auch danach.
Und auch genau im Anschluss. Das Kind wird entlassen aus dem klinischen Setting. Man weiß letztendlich, das hat eine andere Schulart, kommt vielleicht auf ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Es ist ungünstig, es geht jetzt nochmal zurück in die Klasse, in die Regelschule. Oder es gibt eine andere Maßnahme, dann kann es auch nach Klinikaufenthalt noch eine überbrückende Zeit bei uns bleiben, bis die neue Maßnahme startet.
Mhm. Also jetzt, das ist richtig.
Von einer zur anderen.
Dass ich es richtig verstehe, also der Brückenunterricht findet ausschließlich zu Hause statt? Oder, ach so, weil ich dachte, das wäre der Ersatz für den Hausunterricht, also findet gar kein Unterricht mehr.
Ich würde es nicht sagen Ersatz, sondern das ist eine andere Maßnahme. Mhm. Die praktisch, sage ich mal, jetzt an dem SBZ Zilk, wie bei uns, Schule am Schlosspark, eben gemacht werden kann, um wirklich diese Wartezeiten bis zum Therapiebeginn zu überbrücken oder dann eben danach, nach Ende der Therapie, wenn man noch irgendwie eben, wie beschrieben, andere Schulen sucht oder noch zum Beispiel einen Schulbegleiter braucht oder eine Schulbegleiterin, die aber noch nicht installiert ist und man sagt, ohne kann das Kind aber nicht an die Regelschule gehen. Das heißt, dann braucht es noch, dann muss man dann noch einen Puffer haben. Und den können wir praktisch dann bedienen und können sagen, das Kind kann bei uns noch bleiben für diesen Zeitraum Brückenunterricht, in der Regel 6 Wochen, nicht 8. Mhm. Dieser Hausunterricht, das ist eigentlich so, dass der bei den Stammschulen verortet ist. Das heißt, das hat mit uns erstmal gar nichts zu tun, sondern Beispiel Realschule, Gymnasium, ein Schüler kann dort erstmal nicht mehr im Schulalltag teilnehmen und dann schaut die Schule aus ihren Ressourcen, die sie hat, also Lehrkräfte, kann da jemand vielleicht das Kind zu Hause mit bedienen, mit Unterrichtsmaterial, Betreuung und so weiter. Aber das machen die Regelschulen.
Ach so, also okay. Die
Stammschulen,
genau. Wir haben schon über das Fisch geredet, beziehungsweise Frau Gruber, Sie haben das erwähnt, das ist ja die Abkürzung für Familie in Schule. Was genau ist das jetzt für ein Modell oder für ein Konzept?
Familie in Schule ist ein Baustein aus der Multifamilientherapie. Das ist eine Kooperation zwischen der Tagesklinik Weinsberg, Standort Ludwigsburg und uns Schule am Schlosspark und hat den Sinn, dass alle Experten gemeinsam schauen und unterstützen für den Schüler und Schülerinnen wirken. Das heißt, Eltern sind mit im Boot, therapeutische, ärztliche Seite ist mit im Boot und wir von schulischer Seite. Da gibt es Übungen aus der Multifamilientherapie, da gibt es wirklich auch konkrete Schulzeiten und wir arbeiten da mit Zielen, wo die Schüler, Schülerinnen erreichen sollen, dass es hinterher wieder leichter wird in der Schule. Und die Eltern sind an dem Tag da, um ihre Kinder zu unterstützen.
Mhm.
Und diese Vernetzung unter diesen verschiedenen Expertisen, das hat eine große Wirkkraft auf die Schüler und Schülerinnen. Und ja, da kann man ganz viel Veränderung sehen im Schulalltag, in der Dynamik, in der Einstellung der Eltern zum Schüler. Die Schüler zeigen, was können wir auch. Die haben ja oft ganz viel negative Rückmeldungen. Es hat nicht geklappt in den Schulen und sie straucheln. Und zum einen kommen die Eltern wieder in die Erziehungsverantwortung rein, in ihre Rolle als Eltern adäquat rein. Das ist die Unterstützung. Und bekommen auch ein realistisches Bild von ihrem Kind. Wie ist denn in der Schule? Man spricht nicht übereinander, sondern miteinander. Und ja, der Erfolg zeigt, dass da vielen Kindern schon hier geholfen werden konnte.
Mhm. Gut. Dann wollte ich noch fragen, auf Ihrer Homepage steht auch, dass von Ihrer Schule Beratung oder Schulung angeboten wird. Also speziell der Sonderpädagogische Dienst ist mir also auch noch ein Begriff von meiner Tätigkeit am Schulamt oder früher als Sonderschullehrer. Ich kannte einige Kollegen oder Kolleginnen, die also im Sonderpädagogischen Dienst auch tätig waren. Und von einer Diabetiker-Schulungswoche ist dann auch die Rede. Wollen Sie da noch was dazu sagen?
Ja, gerne.
Zu den beiden Punkten.
Also der Sonderpädagogische Dienst ist so ausgestaltet, dass es da eben Lehrkräfte gibt. Das ist jetzt die Frau Gruber ist da mit drin, ich bin mit drin und noch eine Kollegin aus dem Gymnasium, bei der wir gerade schauen, dass die immer wieder auch bei Schülerinnen und Schülern in der Nachbetreuung aktiv ist und auch praktisch nochmal nachfragt nach ein paar Wochen, wie ist denn mittlerweile jetzt an der Stammschule wieder, wie geht's dir, wie geht's den Lehrkräften, gibt's da Stolpersteine? Und ich glaube, aus dieser Beschreibung heraus wird auch schon der Sonderpädagogische Dienst definiert. Also immer auch schon wirklich dieses Kind im Blick haben. Es gibt dann Stolpersteine, es gibt Baustellen, es gibt Fragestellungen, wie jetzt zum Beispiel eben, gibt es einen Schulbegleiter? Ja, nein. Brauchst du einen Schulbegleiter? Wie ist da das Antragsverfahren? Welche anderen Partner im System gibt es, die vielleicht noch gute Informationen haben? Also all sowas. Also ich sage mal so eine Mischung aus Netzwerkarbeit und Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen, die einfach so auftauchen bei Eltern, bei Kooperationspartnern, also das können Kinderärzte sein oder das sozialpädiatrische Zentrum drüben. Da gibt es auch immer wieder einen Austausch mit denen. Das kann sein, dass wir mit der Arbeitsstelle Kooperation zusammenarbeiten, mit dem Jugendamt.
Lehrkräfte.
Oh, ganz wichtiger Baustein, ja. Genau. Das würde gerne du auch noch ergänzen. Klar, da ist auch oft so, dass praktisch Lehrerinnen und Lehrer ja natürlich, wenn sie Kinder und Jugendliche in ihrer Klasse haben, die mit chronischen Krankheit praktisch zu tun haben, dann ist natürlich schon klar, dass man da in vielen Fällen vielleicht auch überfordert ist. Es gibt einfach so viele chronische Krankheiten, die so speziell sind und so spezifisch sind. Also das kann man nicht alles irgendwie so mal ad hoc wissen als Lehrkraft.
Natürlich nicht.
Und da ist dann schon so, dass man natürlich schon auch durch das breite Netzwerk und auch durch die Erfahrung mit der Zeit kennt man dann schon einiges, wie es laufen könnte, was vielleicht besondere Bedingungen sind, die man vielleicht, wenn es geht, als Schule oder als Lehrkraft berücksichtigen sollte beim Unterricht mit dem Kind mit Blick auf diese Krankheit. Und dann kann man da natürlich schon auch Lehrkräfte beraten, in Schulen auch gehen. Die Diabetiker-Schulungswoche, sage ich mal, die hat auch so einen beratenden Ansatz, die Sie da angesprochen haben. Das ist ähnlich, dass da praktisch die Kinder und Jugendlichen erstmal kommen und mit denen konkret gearbeitet wird, wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Was heißt das für mich im schulischen Kontext? Was heißt das, wenn die anderen beim Kochen sind, in der Koch-AG? Mhm. Was mache ich da als Schüler? Was mache ich, wenn die anderen alle sich einen Eistee morgens reinhauen und ich darf das nicht? Also sowas, das gehört da natürlich auch mit dazu. Bis hin dann nachher auch zu den Fragestellungen vielleicht von Lehrkräften. Wie gehe ich denn damit um im Schulalltag?
Ja.
Und das kann natürlich dann auch noch da mit rauskommen am Ende als Beratungskontext.
Ja, als letzte Frage hätte ich noch diejenige zu den Projekten, die auch auf Ihrer Homepage beschrieben sind. Also da habe ich mir einiges aufgeschrieben, also von Werkunterricht über die Projektwoche. Ich glaube, als letztes war Quadrat oder Wildbienen auf der Homepage genannt. Eine Schülerzeitung, Splash ist dort genannt. und noch ein paar andere Sachen bis hin zum eigenen YouTube-Kanal oder Robotik. So gut, ich weiß nicht, was davon noch aktuell ist. Vielleicht erzählen Sie einfach, was gerade was an Projekten für Sie relevant gewesen ist in früherer Zeit oder aktuell auch noch bedeutsam ist oder läuft.
Also ich würde tatsächlich sagen, dass da die Angebote sich tatsächlich ständig verändern. Mhm. Das hat einfach mit unserem kleinen Kollegium und auch immer wieder neuen Lehrkräften zu tun und mit neuen Angeboten, sage ich mal, jetzt gerade dieses Thema Robotik, das hier draufsteht, oder jetzt kommt natürlich dazu neue Medien. Also da geht es auch zum Beispiel um Augmented Reality mal, dass man irgendwie sagt, was hat es denn damit auf sich? Dann ist aber bestimmt auch immer wieder gut, wenn man zum Beispiel eine Garten-AG anbietet, dass die Kinder da nochmal in ein ganz anderes Setting kommen. Draußen im Grünen, beruhigend vielleicht eher. Dann gibt es eben schon, ich würde sagen, das ist schon toll, dieses Lego Mindstorms. Das ist ein ganz toller, von Lego kennt man ja, das sind so Baukästen, die nachher dann tatsächlich übers iPad digital gesteuert werden können. Mhm. Das baut man selber zusammen und kann die nachher auch steuern per Tablet.
Ah, ja.
Und das ist natürlich schon, sage ich mal, da geht es dann auch um so Grundlagen der Programmierung, mhm. also so Wenn-Dann-Befehle und sowas. Das spielt damit rein. Wir sind jetzt gerade aber auch an Überlegungen, ob wir in Richtung 3D-Druck weiterdenken. Mhm. VR-Themen sind im Raum.
Ja, Virtual Reality. Ja. Genau.
Die Kunst-AG haben wir auch, die sehr gern angenommen wird.
Mhm. Genau. Ja, und ich würde mal schon sagen, ein Mix. Wir versuchen immer, einen Mix hinzukriegen aus vielleicht jetzt irgendwie schon so gestalterischen Elementen. Ja, da würde ich jetzt schon die Garten-AG, Kunst-AG, wir haben einen Poetry Slam aktuell gerade, bietet eine Lehrkraft an, eine Lehrerin. Mhm. Wahnsinn. Also ganz, ganz tolles Angebot. Mhm. Ich bin selber ganz begeistert. Mhm. Also ich sag mal, das ist so die eine Seite und die andere dann schon, glaube ich, schon medial natürlich. Da verändert sich gerade so viel, ja. dass man da als Schule, glaube ich, auch relativ zügig wieder irgendwie immer neue Dinge findet. Ja. Mhm. Die Schüler die auch mitbringen als ja. Fragestellungen in der Unterricht. Mhm. Aber da tut sich viel.
Und der Zugang letztendlich, unabhängig von Deutsch, Mathe, Englisch, über andere Unterrichtsinhalte, ist für viele unserer Schüler und Schülerinnen einfach auch wichtig und hilfreich. Ein Schüler oder Schülerin, wo schon dreiviertel Jahr nicht mehr in der Schule war, letztendlich, den kann man nicht reinsetzen und sagen, schlag mal das Buch auf ja. und mach eine Aufgabe mhm. Deutsch, Mathe, Englisch. Wir brauchen da andere Zugangswege, um da auch eine Offenheit für Schule dazu bekommen. Und da bietet sich letztendlich Werkunterricht, Musikunterricht, Kunst, Elemente einfach auch ja. gut an, um auf eine andere Sprache letztendlich hier in der Schule anzukommen. Dazu müssen wir vielleicht schon auch sagen, manche Elemente kamen über Corona auch zum Erliegen, weil wir hier ganz lang letztendlich nicht mischen durften. Wir mussten ganz lange Kohorten unterrichten. Wir hatten zwar über Corona lange offen als...
Also wen nicht mischen durften?
Die Schülerinnen. Aha. Wir mussten länger wie andere Schulen noch strikt letztendlich in Kohorten bleiben. Das ist das klinische Setting natürlich.
Also Kohorte heißt hier in dem
das Fall? Das heißt letztendlich, die Klassen blieben unter sich.
Ja.
Ja, die Gruppen blieben unter sich. Und jetzt, was Sie da jetzt so Projektwoche letztendlich erwähnt haben, genauso für die Elemente für die ganze Schule, die konnten wir gar nicht durchführen.
Ja, ich verstehe.
Und das ist jetzt gerade wieder im Entstehen und am Aufblühen. Und da merke ich mir auch, weil das ist Schulleben, das füllt unsere Schule, das macht unsere Schule lebendiger, wenn wir diese übergreifenden Elemente auch drin haben, müssen wir sehr froh, dass wir das gerade wieder installieren können.
Jetzt sind wir also schon am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe so ziemlich, ja, eigentlich alle meine Fragen aus meinem Fragenkatalog an Sie gestellt und Sie haben sie beantwortet. Und es war sehr informativ, sowohl für mich, obwohl ich ja Insider gewissermaßen bin als ehemaliger Sonderschullehrer, aber ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war es interessant zum Zuhören und nicht zu viel Fachkauderwelsch, wie ich hoffe. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen zwei Gastgebern, also Frau Gruber, Konrektorin der Schule am Schlosspark und Herrn Böckle, dem Schulleiter. Ja, ich hoffe, für Sie war es auch interessant und nett. Und ich würde mich gern verabschieden von Ihnen
Ja, und wir uns auch. Wir bedanken uns ganz herzlich. War natürlich für uns auch sehr spannend und auch natürlich eine gute Möglichkeit, mal, sage ich schon auch, diese Vielfalt, dieses, was da drin steckt an Arbeit, auch irgendwie präsent zu machen. Und also das tut ja auch mal gut, wenn man mal sagen kann, schaut mal her, was wir hier alles machen.
Genau.
Also von dem her, ja. Also
kleine
vielen
Schule
Dank
mit großer Wirkung und ja, Sie haben genau. uns da die Plattform gegeben, dass wir ein bisschen was erzählen können.
Ja, nee, ich finde das...
Dafür vielen Dank.
Ja, gerne. Also und es ist schön, wenn da jetzt übers Klinikenradio mal Ihre Schule einer, wenn auch kleineren Öffentlichkeit vorgestellt wird. Klar sind wir nicht der SWR. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich, wenn wir dieses aufgezeichnete Interview, es ist ja kein Live-Interview, dann ausstrahlen.